Die Podiumsdiskussion hat bereits eine lange Tradition innerhalb der Steilvorlagenveranstaltung. So auch in diesem Jahr 2017 unter dem Leitthema Digitization, Redefining and Innovating New Businesses in der Halle 4.2 im Saal Dimension. Geleitet und moderiert wird die Podiumsdiskussion von Tim Brauer, Mitglied des Arbeitskreis Steilvorlagen. Die einzelnen Referenten, die Sie hören werden, sind Birgit Bauer von Bauer Business Research aus Wien, Herr Arne Krüger, geschäftsführender Gesellschafter der Moving Targets Consulting GmbH aus Berlin, Frau Dr. Silke Brohmann, Japan Consulting aus Wettenberg, Murat Jurt, Absolvent der Informationswissenschaften an der Heinrich-Heine-Universität zu Düsseldorf. Schalten wir jetzt direkt in die Diskussionsrunde. Am Mikrofon hier für Sie Michael Clemens von infobroker.de.
Der Infobroker Podcast. Der Audiokanal von infobroker.de.
Start Sequence. Ganz schöner Einstieg. Meine Firma hat vor kurzem eine Stelle ausgeschrieben für ein Information Professional. Wir haben Research Professional genannt. Wir haben nicht so furchtbar viele Bewerbungen bekommen. Also es scheint schwierig zu sein, solche Leute zu kriegen. Der Markt ist rar. Jetzt haben wir hier ein vollbesetztes Podium mit allen Vortragenden. Und das Thema der Digitalisierung durch Wertschöpfung begegnen. Und ich denke, wir haben hier viele Praktiker am Markt, deswegen würde ich auch gerne ein paar praktische Fragen stellen, die über das bisherige hinausgehen. Ich hatte bei dem Vortrag von Herrn Krüger das Gefühl, dass wir nicht so viele Wissende, was das Thema Star Wars angeht, im Publikum haben. Wer kennt sich nicht mit Star Wars aus? Bitte mal die Hand hoch. Okay. Wer kennt nicht Yoda? Okay. Das sind aber, die meisten kennen es, das ist gut. Also für Leute in der freien Wirtschaft wäre frei nach Yoda dann das Motto, trotz allem verkaufen du musst. Und wie verkauft man denn? Frau Brohmann, Herr Krümerer haben dazu ein bisschen was gesagt. Aber ich würde Sie gern fragen, wie das in Österreich denn so läuft, wie das bei Ihnen läuft, wie Sie an die Kunden herantreten, um Ihre Dienstleistungen in dem Markt zu etablieren.
Natürlich überlege ich mir zuallererst, wer können meine Kunden sein, und das steht als erster Schritt, bevor ich überhaupt noch irgendwelche Aktivitäten setze. Also wer können die Kunden sein, wer ist bereit für diese Dienstleistung zu zahlen, und dann überlege ich mir, wie trete ich an die heran. Weil, wie gerade jetzt eine Studie von PricewaterhouseCoopers zum Beispiel gezeigt hat, würde ich mich an CEOs wenden, dann würde ich mit Social Media zum Beispiel nicht weiterkommen oder ähnliches. Also ich muss wirklich die Kanäle für die Kunden finden.
Auf der Meta-Ebene ist das, glaube ich, vielen klar, aber ganz praktisch. Ja. Wer ist denn ist Ihre praktisch. Zielgruppe?
Ich habe zwei Zielgruppen, und das mit Absicht, Schienen, einerseits die Recherche, andererseits das Training. Für die Recherche sind es Berater zum Beispiel oder jeder, der beruflich mit Recherchen zu tun hat, Assistenten, was auch immer, also wer auch immer damit zu tun hat. Und was die Trainings betrifft, sind es Trainingsanbieter, sind es auch die Endkunden, und sind es Firmen.
Und wie erfahren die von Ihnen?
Zum Teil über Weiterempfehlungen, und das ist auch die erfolgreichste Schiene. Also da kommen die Projekte dann auch eigentlich fast immer zustande. Eine andere erfolgreiche Schiene ist über Impulsreferate, und ansonsten habe ich einen Mix, also so wie andere kleine Unternehmen auch, also ein Mix an Marketing und Verkaufsstrategien.
Ich will jetzt nicht neugierig sein, aber bin es natürlich, und frage deswegen nach, weil die Frau Brohmann meinte, Internet, Social Media, ein Auftrag in 6 Jahren. Was ist denn Ihre Meinung dazu? Lohnt sich das? Zum Beispiel Suchmaschinenmarketing, machen Sie das?
Ich habe es irgendjemandem heute schon erzählt, also ich hatte mal Google AdWords zum Beispiel, also annoncieren über Google, das hat mir keinen einzigen Auftrag gebracht zum Beispiel, andere Annoncen auch nicht zum Beispiel, Social Media, da, das betreibe ich auch nicht wirklich, also da müsste man wirklich dahinter sein und das ständig machen. Also,
okay, also das ist mal eine praktische Erfahrung, ja, für das weite Rund, für denjenigen, der alleine auf dem Markt ist. Also Social Media und Internetwerbung funktioniert nicht so toll bei Frau Bauer in Österreich. Frau Broman hat dazu ein bisschen was gesagt, aber vielleicht sagen Sie uns auch was zu Ihren anderen Marketingkanälen, weil irgendwie müssen Sie ja auch an die herantreten, wenn Sie sagen, Social Media ist es nicht.
Ja, Social Media ist es nicht. Also es ist wirklich so, dass klassische fußläufige Geschäft, also präsent sein auf verschiedenen Netzwerkveranstaltungen, Konferenzen. Also ich gehe auch, dass ich Impulsreferate platziere, dass ich eben auf entsprechenden Veranstaltungen bin. Also vielleicht nochmal kurz zu meinen Zielgruppen. Also es hat sich jetzt eben rauskristallisiert, meine Zielgruppen. Ich bin erst dran gegangen, eben Zielgruppe Unternehmen, aber es hat sich jetzt wirklich rauskristallisiert, 80% der Aufträge bekomme ich eben von anderen Dienstleistern, die eben meine Japan-Expertise einkaufen, sei es, dass sie eben eine Studie machen über verschiedene Märkte und ich halt Japan bearbeite, oder dass es sie eine konkrete Fragestellung reinbekommen und es da jetzt also um die Japan-Kenntnisse meinerseits geht. Und ja, das Gros der Kunden bekomme ich eben durch persönliche Kontakte, persönliches Netzwerk, also Bestandskunden aus meiner vorhauptberuflichen Selbstständigkeit, also als ich es noch nebenberuflich gemacht habe, und eben Kunden auch über die verschiedenen Veranstaltungen, wie zum Beispiel Steilvorlagen oder dass ich eben halt auf Veranstaltungen gehe, die sich jetzt irgendwie mit Auslandsgeschäft, Japan-Geschäft, Export beschäftigen.
Okay, also wenn wir das Handbuch lesen, wie werde ich als Kleinunternehmer erfolgreich, dann steht alles das, was Sie jetzt gesagt haben, Frau Bauer, Frau Broman, da so nicht drin, ne? Also Handbücher, die Herr Krüger eben auch vorgestellt hat, funktionieren tatsächlich nicht. Unsere Branche ist speziell. Das ist ja etwas, was wir schon immer wieder gesagt haben und was wohl in vielen Bereichen auch stimmt. Eine Erkenntnis
hier dafür. Ist halt keine Abkürzung. Social Media ist halt keine Abkürzung. Also wenn man denkt, dass man jetzt einen Twitter-Account macht und dann kommen die Kunden, dann, also tut mir leid, wie soll das gehen? Wie soll das funktionieren? Was ich glaube, was ganz gut ist an Social Media ist, man muss sich ja überlegen, wie man kommuniziert, wie man das benutzt. Also es gibt zwei Chancen in meinen Augen, die Sie haben in Social Media. Also Sie wissen ja, es funktioniert nicht. Da können Sie ganz relaxed rangehen. Das ist so, dass Sie erstens sich natürlich klar werden müssen, was wollen Sie kommunizieren? Nochmal, was machen Sie? Was haben Sie denn anzubieten? Und das in eine relativ kompakte, meist bildhafte Form bringen. Und dann müssen Sie konsistent sein, weil ein Post im Monat reicht nicht. Das heißt, Sie müssen auch einfach wiederholt das machen. Also, und dann merken Sie, ob Sie zum Beispiel sich selber belügen mit dem, was Sie eigentlich verkaufen wollen, oder ob Sie das wirklich tun. Und das Zweite, was Sie natürlich lernen, ist, Sie lernen ein neues Tool. Und wenn Sie als Information Professional aufhören, neue Tools lernen zu wollen, müssten Sie noch mal nachdenken. Also wenn Sie denken, mit einem STN kommen Sie jetzt noch, bis zur Rente müssten Sie schon sehr alt sein, würde ich sagen. So, also wenn Sie jetzt nicht in der Lage sind, Social Media auch zu recherchieren, zum Beispiel nach Trends, und wie sollen Sie denn dann News kriegen in Ihrem Bereich? Nochmal, in Deutschland ist das alles nicht so schlimm, der Rest der Welt macht das. Wir sind da gar nicht so. Kann ich nur noch mal sagen, denken Sie nicht, so wie das nur hier ist, fahren Sie mal raus und nicht nur im Urlaub in die Türkei nach Antalya. Wenn Sie nach Istanbul fahren, merken Sie das. Da ist was anders. Suchen Sie sich ein Land aus, was nicht so belastet ist, und ersetzen Sie das durch das. Fast alle haben eine weitaus bessere technologische Infrastruktur als wir. Also zwei Sachen lernen, sich selber lernen Sie kennen und Sie lernen ein neues Tool. Deswegen empfehle ich das natürlich.
Also es gibt keine Abkürzung, wichtige Aussage. Ich glaube, mein Kollege Michael Klems würde auch im Dreieck springen, wenn man sagen würde, Google und Internet und Social Media bringt nichts. Ich glaube, da hätte er auch eine differenzierte Meinung dazu, die davon auch abweicht. Er macht das nämlich sehr, sehr viel. Ich bin noch dankbar, dass Sie reingegrätscht sind, Herr Krüger.
Ich habe aber noch eine Frage für Sie. Die hatte ich jetzt gerade vorbereitet, um Sie da ins Spiel zu bringen mit einem Steilpass. Nein, mit einer Steilvorlage. Der Herr Ball hat das gesagt, für die Bibliotheken und die Mitarbeiter ist die Abkehr vom Traditionellen enorm schwer für die Mitarbeiter. Wie sieht das denn bei Ihnen aus in Ihrem Bereich, der IT geprägt ist? Meine Vermutung ist ja, dass das menschlich ist und bei Ihnen auch auftritt.
Natürlich, absolut. Also das ist, weswegen ich auch mich aktuell sehr viel mit den Werten beschäftige, weil wir genau das gleiche Change-Problem haben, was Sie auch haben. Die Kollegen halten fest an den bewährten Arbeitsweisen, an den Kunden, haben Angst, den Kunden zu verlieren. Geht es mir genau wie Ihnen. Kein Unterschied. Also auch vielleicht von der Organisationsgröße her ein Unterschied. Es hängt natürlich, ich sehe natürlich Bayer, ich sehe andere große Kunden, das heißt Großorganisationen haben nochmal eine andere Dynamik als mittelständische Firmen, so wie wir eine sind. Aber selbst wir als 75-Mann-Firma haben, ich nenne das immer Speckschicht oder Gelee-Schicht. Also Changes gehen einfach nicht durch. Veränderungen prallen ab an diesem Middle-Management, wie man das so schön nennt, in Großkonzernen. Und das habe ich auch. Ja, also der Widerstand gegen Änderungen ist jeden Tag da.
Wie ist denn das mit der Realisation von Vertriebserfolgen? Nun, der Vertrieb ist ja entgegen der landläufigen Meinung oder dem Begriff des Wortes nicht dazu da, die Kunden zu vertreiben, sondern in der Regel, um Geschäft zu generieren. Sie haben keinen Vertrieb, das ist gut, also niemand vertreibt die Kunden. Aber wie funktioniert denn die Akquisition? Denn normalerweise gibt es ja auch ein gerütteltes Maß an, sagen wir, Nicht-Übereinstimmung zwischen den Leuten, die die Arbeit machen und den Leuten, die die Kunden heranschaffen.
Zwei Sachen. Auch da zwei, ich bin heute auf zwei. Das erste ist, Sie müssen einen guten Job machen. Wenn Sie keinen guten Job machen in dem, was Sie jetzt gerade tun, wie soll das funktionieren? Da kann kein Vertrieb helfen, wenn Sie keinen guten Job machen. So, wenn Sie einen guten Job machen, wird der Auftraggeber zufrieden sein, wird, wenn er wieder das Problem hat, Sie anrufen. Also wir haben sehr viel Folgegeschäft aus, wir haben einen guten Job gemacht. Dann, wenn man für Großkonzerne arbeitet oder in großen Organisationen tätig ist, trifft man sich immer zweimal im Leben. Das heißt, die Kollegen gehen weg, werden befördert, die guten Leute, die tolle Projekte machen, sitzen in dem Nachbarkonzern, in der Nebenabteilung, bei der Konkurrenz und rufen einen an, weil sie einen brauchen, der ihnen Probleme löst. Und wenn Sie jemand sind, der Probleme löst und keine Macht, dann gibt es normalerweise einen Bedarf und haben wir ja gemerkt, Bedarfe erzeugt Geschäft. Ja? Das Zweite, was wir machen, also nicht nur einen guten Job, das Zweite, was wir machen, ist, wir haben eine Unternehmenskommunikation, kein Vertrieb. Wir kümmern uns halt, dass wir die Projekte, die wir machen, auch so beschreiben, dass sie ein Dritter versteht. Ja? Das ist einfach so, das muss man ja machen. Wie soll das sonst gehen? Man braucht eine gute Website, wo man das hinschreiben kann, dass einem nicht nur die, sozusagen die jetzt in dem Umfeld, in dem genauen Kontext sind und sie genau kennen und die Tools kennen, das sozusagen nur das aufschreibt, sondern dass man, wenn man raus möchte, wenn man mehr Kunden möchte, andere Kunden möchte, muss man das irgendwie so aufschreiben, dass das ein Mensch versteht. Also haben wir eine Unternehmenskommunikation.
Okay. Zwei Sachen. Aber der Vertrieb, läuft der wirklich absolut nur über Empfehlungen oder versuchen Sie auch die Empfehlungen einzuholen und den mit dem Kunden zu schmusen, dass er eben auch dazu kommt, zu sagen, ich habe doch da den Kollegen, der hat dieses oder jenes Problem. Ich meine, so läuft es ja normalerweise.
Also wir haben keinen Vertrieb, was soll ich sagen? Wir haben eine gute Teamassistenz, wir versuchen schnell Angebote zu machen, wenn wir Anfragen kriegen. Wir sagen nein, wenn wir es nicht können, zu selten. Wir sind meist sehr belastet, also weiß ich gerade nicht. Also wir haben eher das Problem, dass der Kunde mit Auftrag droht. Toi, toi, toi.
Ja, hier ist wenig Holz, bitte. Aber ich verstehe das schon. Das ist okay. Ja.
Also deswegen, wir haben die Experimente alle gemacht. Also klar habe ich ein CRM eingeführt und habe jetzt gedacht, wenn ich jetzt ein CRM habe und dann Listen habe von Kunden, die ich nicht angerufen habe, wird alles besser. Klar haben wir einen Vertriebler eingestellt, hat uns sehr viel Geld gekostet. Der hat nämlich gesagt, alleine kann ich es nicht, ich brauche ein Vertriebsteam. Dann hatten wir eine Vertriebsassistenz. Dann mussten auf einmal alle Bereichsleiter und alle Entwickler irgendwelche Dokumente schreiben die ganze Zeit, weil er ja nichts hatte, was er vertreiben konnte. Das heißt, wir haben natürlich versucht, viel investiert und haben das dann gelassen. Das war so ähnlich wie mit den Instagram-Erfahrungen. Da kommt dann halt mal ein Kunde und das klappt dann auch, aber das nicht wirklich. Ja,
ja, das war das.
Für uns.
Ja, wunderbar. Das ist ja genau das, was wir hören wollen. Herr Jodt, ich habe mich ja eben auch gerade bei Ihrem Kurzreferat gefragt, was ist denn jetzt noch der Unterschied zwischen dem Infopro und dem Business Consultant in den großen Unternehmensberatungen? Eigentlich habe ich jetzt kurz gedacht, unsere Ausschreibung war dann einfach falsch. Wir hätten einfach Consultant hinschreiben sollen. Ist die Ausbildung wirklich so detailliert, dass im Prinzip die Information Professionals direkt in den Consulting-Betrieb wechseln können?
Also ich sehe die Problematik darin, dass wenn man quasi nicht Quereinsteiger ist, um als Information Professional direkt durchzustarten, die Problematik darin besteht, dass die Studieninhalte nicht ökonomisch getrieben werden, das heißt nicht der Ökonomie nah oder nicht verbunden werden, weswegen die Problematik der direkte Einstieg als Consultant, als Unternehmensberater etwas schwierig ist. Denn im Nachhinein, wenn ich mal so geschaut habe, ich habe das studiert, Informationswirtschaft, und das sind meine Berufsaussichten, und dann kommt ein Stellenausschreiben mit Consultant, habe ich mich nicht direkt darauf beworben, weil ich wusste, das Kriterium, was die da haben wollen, das ist nicht das Profil, was ich dann quasi vorlegen kann. Und das heißt, über Umwege, das heißt über die Rechercheabteilung, über das Research-Team, will ich natürlich den Weg gehen. Warum? Weil man dann die Erkenntnis hat, okay, jetzt habe ich jahrelang hier gearbeitet, kann analysieren, kann recherchieren, bin effizient und kenne das Beraterwesen ziemlich gut vom Inneren, also nicht als Externer, sondern als Interner. Und warum soll ich dann nicht die Möglichkeit bekommen, rüberzuspringen?
Wir stellen fest, es gibt keine Abkürzung und Hartnäckigkeit kann sich dann eben auszahlen.
Definitiv.
Das werden wir wahrscheinlich so im Nachhinein über diese Veranstaltung schreiben. Ich finde den Spruch sehr schön, es gibt keine Abkürzung. Ich war ja sehr angetan von Frau Bromanns Vortrag, die ich als sehr stille Person kannte und dann erfahren habe, dass sie sich im harten asiatischen Kampfsportarten auskennt. Da sieht man mal, wie man sich in den Leuten irren kann. Sie haben über Netzwerke gesprochen. Mich würde ganz konkret interessieren, Sie haben gesagt, allgemein Netzwerke, Veranstaltungen und so weiter. Wir haben dieses Jahr auch schon ein Projekt zusammen bearbeitet, genau auf dem Weg. Wir hatten eine Japan-Problematik, die haben wir zu Ihnen rübergeschickt. Was sind denn die konkreten Netzwerke, Organisationen, in die sind, damit die Kollegen hier wissen, wo sie mal im Internet googeln müssen?
Ja, ich kann also erzählen, wie ich so meinen Weg gegangen bin. Also ich habe ja, funktioniert, alles klar. Ja, ich habe also, wie gesagt, auf meiner letzten Stelle an dem Institut, wo ich war, was dann abgewickelt wurde, schon aus dieser Position heraus überlegt, Selbstständigkeit. Ich habe es ja immer schon nebenberuflich gemacht, immer schon so im Hinterkopf gehabt, ich könnte das auch mal hauptberuflich dann machen, wenn es mit der, also da ja akademischer Bereich, viele befristete Verträge, da habe ich mir also schon sehr früh nach einer Alternative dann umgeschaut und ja, habe dann geschaut, was sind das für Netzwerke, wenn ich mich mit Japan-Recherchen selbstständig machen möchte. Das sind auf der einen Seite die Japan-Netzwerke. Da gibt es den deutsch-japanischen Wirtschaftskreis, wo ich auch schon aus Studienzeiten mit dabei bin. Das ist eben eine Vereinigung, die sich eben der Verbesserung der Geschäftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern verschrieben hat. Und das ist sozusagen so der Berufsverband für die Japan-Experten, also gibt es auch eine Expertendatenbank. Also wenn Sie jemanden suchen zu einem Japan-Problem, sei es Recherche, dann wissen Sie jetzt, auf wen Sie zukommen können, sei es Übersetzung, sei es wirklich, dass Sie vor Ort in Japan jemanden benötigen, der Ihr erklärungsbedürftiges Produkt vertreibt, dann ist also diese Expertendatenbank des deutsch-japanischen Wirtschaftskreises eine Möglichkeit. Also da bin ich auch präsent und da ansprechbar und das Zweite, dann habe ich geschaut, was ist so der Branchenverband, weil ich also auch in Japan in meinen Forschungsvorhaben immer sehr viel über die Branchenverbände gegangen. Was ist so der Branchenverband für die Informationsspezialisten oder im Bereich Recherche, Beratung? Und da bin ich halt auf die DGI gestoßen. Ich glaube, den ersten Kontakt hatte ich hier auf der Buchmesse 2010 oder 2011 gehabt. Und damals noch mit der Frau Strein aus der Geschäftsstelle. Und da bin ich dann also einfach hingegangen, habe gesagt, so und so, das habe ich vor, können Sie mir da können Sie mir das Support leisten?
Und okay, also halten wir fest, DGI und japanische Verbände vor Ort. Gibt's eigentlich auch Aufträge für Sie aus Japan nach Deutschland oder ist das die Ausnahme?
Also zurzeit 100% von Europa nach Japan, also das wie die Beispiele, die ich geschildert habe. Ich biete es auch in die andere Richtung an. Dass ich eben sage, ich sitz in Europa, ich kann die Recherchen machen, auch fußläufig und kann die eben dann, das ist der Mehrwert, die Ergebnisse in japanischer Sprache präsentieren. Aber da habe ich bis jetzt eben Anfragen gehabt, aber noch keine konkreten Aufträge. Da ist so meine Vermutung, einmal wird dieses Research also sehr viel in Japan in-house gemacht und also auch bei mittelständischen Unternehmen, dass man einfach jemanden rausschickt auf die einschlägigen Messen oder dass man eben, wenn man eine Niederlassung hat im Ausland, die Niederlassung bemüht und das zweite eben auch ein doch sehr hohes Maß an Preissensibilität, dass man einfach sagte, also das sind wir nicht bereit zu zahlen, was Sie jetzt im Angebot angesetzt haben.
Frau Bauer, Sie rutschen gerade so ein bisschen unruhig rum. Sie wollen auch was sagen dazu?
Nein, der Sessel ist ein bisschen hoch, aber das war das Einzige.
Aber ich frage Sie trotzdem, weil Sie haben ja auch da einiges angedeutet.
Ja, also was Verbände betrifft, habe ich es vorher erzählt, bin ich seit vielen Jahren Mitglied in der Association for Independent Information Professionals, das ist eine weltweite Organisation mit Headquarter in Amerika, hatte vor ein paar Jahren noch um die 1000 Mitglieder, ist in der Zwischenzeit ein bisschen geschrumpft, aber wir sind weltweit über 250 Information Professionals mit eigenem Business und die meisten sind auch so klein wie ich, also die, weil wir machen jedes Jahr eine Statistik und machen auch brav mit, also es gibt genug Antworten auch zu unseren Umfragen, also die meisten von uns haben keine Mitarbeiter, eher wie ich es vorher im Vortrag schon gesagt habe, virtuelle Assistenten zum Beispiel oder wir arbeiten im Netzwerk zusammen. Also gelegentlich kommen über das Netzwerk auch Anfragen aus den USA nach Österreich, weil ich die einzige Österreicherin bin im Netzwerk. Es sind drei deutsche Information Broker auch dabei. Vielleicht ist jemand davon hier, würde mich freuen, dann denjenigen oder diejenige persönlich kennenzulernen. Ja, dann bin ich als Unternehmerin in Österreich, habe ich einen Gewerbebetrieb und gehöre da der Sparte Marktforschung an. Und natürlich ist das auch gut organisiert in Österreich mit der Wirtschaftskammer. Also das ist ein Netzwerk und auch für das Internationale, das hat mich eigentlich seit Ende meines Studiums begleitet. Ich wollte unbedingt immer ins Ausland, habe auch öfter im Ausland gearbeitet, habe auch zuletzt in Norwegen gewohnt zum Beispiel. Aus diesen Gründen bin ich, aber das ist mehr Hobby, das bringt mir nicht wirklich Business, bin ich im Professional Network, Professional Women's Network. Also wir haben auch verschiedene Dependancen in verschiedenen Ländern und Wien haben wir ungefähr 120 Mitglieder aus 30 verschiedenen Nationen.
Okay, das verstehe ich. Also, das ist dann eher das L von Liebe.
Also das hat mir noch kein Projekt gebracht, leider, aber natürlich fürs Verständnis der ausländischen Märkte. Okay. Immer wieder was.
Wollte ich noch mal ein Wort von Herrn Krüger aufgreifen. Aber die Frage wird an die drei anderen gehen und zum Schluss an Herrn Krüger. Ich fand den Ansatz sehr schön, wo Widerstand ist Wachstum. Und es geht ja auch darum, wie kann man der Digitalisierung durch Wertschöpfung begegnen. Mich interessiert, was so aus den letzten Jahren Ihre Produktideen oder Ihre Dienstleistungsideen waren, die eben sozusagen gegen Widerstand angingen und neu waren, wo Sie sich nicht gut gefühlt haben und festgestellt haben, na, das habe ich mich jetzt getraut und es hat funktioniert und da geht doch was. Haben Sie da Beispiele?
Ich?
Ja.
Ja, ich veröffentliche jetzt ein Buch zum Beispiel. Das, da war ich mir nicht sicher, ob ich mich wirklich drüber traue. Ein Recherchebuch gibt es noch nicht am Markt. Und da habe ich auch geschaut, wie tue ich da jetzt wirklich? Also arbeite ich mit einem Verlag zusammen oder nicht? Habe auch meine Exposés rundherum geschickt, hatte auch zwei interessierte Verlage. Aber es hat sich dann nicht wirklich eine Zusammenarbeit ergeben. Und ich werde es jetzt im Self-Publishing probieren und bin schon ganz gespannt, wie das funktionieren wird. Also
an alle in der Runde, es gibt demnächst ein Buch zur Recherche hier. Wir freuen uns sehr, wenn Sie die Dame hier unterstützen. Sie hat sich immerhin Mühe gemacht, hier auf das Podium zu kommen.
Was aber sonst gut funktioniert hat in der Vergangenheit und was ich nach wie vor weiterführe und wo ich auch in der Business Review Survey gerade gelesen habe, dass das immer noch Added Values sind. Ich mache für meine Kunden immer Berichte, auch mit einer Metaview über, sind viele Informationen zum Thema verfügbar oder nicht, also auch mit dieser Meta-Sicht. Schau, aber das habe ich im Jahr 2000 schon angefangen, wie ich ursprünglich meine Kunden gefragt habe. Ich mache wie die großen Beratungsunternehmen eine Executive Summary ganz am Anfang, schaue, dass alles in leicht verständlicher Sprache auf der ersten Seite steht, so dass man sich nicht durch 30 oder 100 Seiten Bericht durchwühlen muss. Ich antworte auf die Fragen, die kommen. Und also da bin ich als Quereinsteiger einfach anders, weil ich auch die ursprünglich Recherchen beauftragt habe, wie ich noch in der Produktentwicklung gearbeitet habe und mich manchmal über die Stapel an Papier, die ich bekommen habe, ohne Erklärung, mit denen nichts anzufangen war und wo ich dann blank dagestanden bin vor unserer Geschäftsführung in einer Entscheidung, wie gehen wir weiter mit diesen Produkten. Also auch das ist Added Value.
Ja, natürlich. So. Okay. Frau Brohmann, gut. Haben Sie da...
Genau, ich wollte auch noch zu einsteigen, also eben die Berichte. Also ich habe jetzt kein Produkt oder keine Dienstleistung, wie gesagt, das ist jetzt so der kommende Hit oder das kommende Ding bei mir, sondern ich wollte eigentlich Ihre mit den Berichten, dass die eben ja ansprechend in gut verständlicher Sprache, gut lesbar daherkommen, das wollte ich aufnehmen. Also man denkt immer, es ist so selbstverständlich zum verabredeten Zeitpunkt das Ergebnis bringen. Also ich habe es also wirklich in Erfahrung mit verschiedenen Dienstleistern, also mit denen ich Projekte bearbeitet habe oder auch einfach Dienstleister, jetzt IT oder sowas, also oft auch erlebt, dass da zum vereinbarten Termin nichts gekommen ist, dass ich mehrmals nachfassen musste, was ist denn jetzt mit der Überarbeitung meines Webauftritts, was ist da los? Und also man sagt immer, ist ja selbstverständlich, zuverlässig, termintreu, aber ich würde es trotzdem auch als einen Mehrwert oder ein Merkmal nehmen, mit dem Sie punkten können. Also weil ich habe auch gegensätzliche Erfahrungen gemacht und das also nochmal auch Ihnen an die Hand zu geben, also wirklich auch auf diese Selbstverständlichkeiten, auf diese Basics zu achten.
Okay, verstehe ich. Aber mir fehlt eigentlich noch so ein bisschen das Widerstandsmoment an der Stelle, weil das Thema Mehrwert, okay, Zusammenfassung der Informationen, klar, darüber reden wir seit Jahrzehnten. Ich habe jetzt gehofft, dass man da vielleicht irgendeine Geschichte findet, wo man sich was getraut hat, wo man nicht sicher war, dass es klappt und dann eben etwas passierte. Und jetzt kriegt der Herr Krüger auch das Wort. Ja.
Dankeschön. Ich habe drei Beispiele vielleicht, während ich zugehört habe und überlegt habe, wo Widerstand bei uns war. Das erste ist natürlich die Zusammenarbeit mit Tata, was normalerweise der Feind ist. Also wenn man eine Ausschreibung verliert, dass man dann dem, der die Ausschreibung gewonnen hat, Hilfe anbietet. Da habe ich ganz große Widerstände in meiner Organisation überwinden müssen, um eben den Gewinner einer Ausschreibung nicht als Feind zu betrachten, sondern als möglichen Kunden. Und als wir das gemacht haben und Tata angesprochen haben und dort offene Türen gefunden haben und tolle Gespräche hatten, die uns sogar helfen wollten bei unserer eigenen Professionalisierung, war das ein ganz tolles Gefühl. Das zweite Beispiel war Business Intelligence, dieses Dashboard, was Sie da gesehen haben. Müsstet ihr kennen, Tableau, MicroStrategy, Microsoft Power BI, das sind so Visualisierungstools, die große Mengen an Daten toll schick darstellen können. Damit haben wir 2 Jahre lang kein Geld verdient und wir sind dran geblieben. Der Widerstand ist, dass man glaubt an ein Thema und sagt, ja, jetzt sind wir leider zu früh. Weil wir haben die Leute ausgebildet, das war sehr teuer und die Aufträge kamen nicht. Und dann als Unternehmer dran zu bleiben und zu sagen, ja, aber wir glauben, dass das Thema kommen wird und dann die Ausdauer zu haben, das war gegen Widerstände bei uns nötig. Und jetzt haben wir ganz tolle Kunden in dem Umfeld, wo sich so Information Professionals helfen lassen, die Tools einzurichten, diese ETL-Tools ans Laufen zu bringen, die großen Datenmengen zu verarbeiten. So. Und das dritte ist hier Deparom, das wird, digitalisieren wir ja zu Depatech gerade. Und es gibt ja in der Branche niemanden, der sagt, wie er es macht. Also Mindsoft erzählt nicht, wie sie die Daten verarbeiten, wie sie die da reinbringen in die Datenbank. Da kriegt man keinen Zugriff drauf. Castell sagt es nicht, STN sagt es nicht. Niemand sagt das. Die sagen, jawohl, Added Value, weil unsere Daten sind ganz toll aufbereitet, deswegen sind wir so teuer. Aber niemand sagt, wie es geht. Also ich habe aktuell den Widerstand in meiner Firma, dass wir natürlich unseren Source Code nicht open sourcen wollen, weil wir alle sagen, aber das ist doch meins. Das habe ich doch gebaut, ich darf doch keinem sagen, dann werde ich ja überflüssig. Das haben meine Entwickler und aktuell werden wir gegen diesen Widerstand gerade arbeiten, um halt unsere Depatech API, die wir haben und den Publication Store halt zu open sourcen. Da sind wir bei, da sind wir noch nicht fertig, aber der Widerstand ist massiv, weil wir eben keine Open Source Firma sind, sondern ganz klassische quasi Microsoft-Jungs, Java-Jungs, wo wir nicht open sourcen.
Werden Sie da im Team-Meeting beschimpft?
Nee, das geht viel subtiler.
Ja, ich bin gespannt.
Sie wollen eine andere, ja?
Ich will eine Geschichte hören,
ja,
natürlich.
Ja, dann gucken Sie mal bei sich. Wenn hat jeder seine Taktik und die habe ich alle in der Praxis.
Es geht nicht, es ist schwer, funktioniert jetzt nicht.
Nee, nein, es ist nicht fertig, ist das Hauptding. Also es ist nicht gut genug. Also das entspricht nicht meinen Ansprüchen. Und dadurch wird immer mehr reingepackt. Und man wird nicht fertig. Also man traut sich nicht auf den Publish-Knopf zu drücken, weil es noch nicht gut genug ist. Das ist so der, den kann ich unglaublich toll verstehen, weil ich habe auch einen hohen Anspruch. Diesen Mut zu haben, auf Publish zu drücken, ist das, wo wir hin müssen. Und das ist die Arbeit, den Leuten Selbstvertrauen zu geben und zu sagen, es ist gut genug, auch wenn das nicht sauber dokumentiert ist. Es ist, deine Arbeit ist gut genug. Es ist gut genug, um es zu veröffentlichen. Das ist das, was mir begegnet. Und da ist, wie gesagt, da ich mich in der Patentszene relativ gut auskenne und selber hohen Anspruch habe, ist das auch da, wo mein Widerstand ist. Ja? Weil ich natürlich das auch oft denke.
Also auch wieder ein Statement oder ein Plädoyer dafür, etwas zu versuchen, ohne hundertprozentig sicher zu sein, dass es funktioniert. Denn wir wissen ja nie, ob es wirklich schon fertig ist.
Angst führt zur dunklen Seite der Macht, ne? Ja. Also, und deswegen, wenn man da Angst spürt, muss man einfach manchmal mutig sein.
Also man muss versuchen, das Raumschiff aus dem Sumpf zu ziehen für die Star Warsler hier unter uns.
Nee. Ich weiß nicht, das ist als Kraft nötig. Ja. Mut ist eher sozusagen, wenn man etwas machen muss, wo eben Widerstand ist, ne? Okay. Und weiß nicht. Also wenn man Kranbauer ist, braucht man ja keinen Mut, um Raumschiff rauszuziehen, es wird eher schwierig, wenn man eben sozusagen sich vielleicht mit den Tools nicht auskennt oder eben denkt, man ist nicht stark genug. Dann versucht man es gar nicht erst. Ja?
Okay. Ja, gibt es denn hier im weiten Rund noch Fragen an das Plenum hier? Wir haben jetzt hier ein sehr heterogenes Plenum, das ist sehr schön. Wir haben hier einen größeren Unternehmer für unsere Branche, eher schon einen Großunternehmer, Einzelkämpfer und ganz junge Starter. Ja, bitte, Frau Seiter der Alves.
Ja, ganz kurz.
Mikro.
Bitte mit Mikro.
Darf
ich aufnehmen? Guten Tag. Ganz kurz, es gibt natürlich schon ein paar Recherchebücher auf dem Markt, das muss ich natürlich irgendwie erstmal sagen, aber mein Hauptanliegen ist, ich denke, das Thema ist Information Professional Zukunft. Und ja, der Information Professional mag auch Berater sein. Ja, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist momentan ein anderer, nämlich dass Information Professionals, die sich vor allem, wie einige von Ihnen ja auch schon erläutert haben, sich mit dem Markt oder Märkten und Wettbewerb auseinandersetzen, sich mit dem Thema Big Data auseinandersetzen müssen. Das, was Herr Ball angesprochen hat, vielleicht nicht ausgeführt hat, dass das ein wichtiges Thema ist, nämlich Daten zu analysieren, große Datenmengen zu analysieren. Das wird dazukommen und diese Fähigkeiten sollte vielleicht auch ein Information Professional im Prinzip in seiner Laufbahn haben. Ich sehe Herrn Krüger nicken, aber ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema, was auf uns zukommt. Ja, wir müssen den Kontext weiterhin beherrschen, wir müssen verstehen, was wir tun, wir müssen die Märkte verstehen und den Wettbewerb, aber wir müssen eben auch in der Lage sein, große Datenmengen analysieren zu können und daraus eben auch was machen zu können. Dadurch auch die Verschmelzung von internen und externen Daten mehr zu sehen und auch von Primär- und Sekundärquellen.
Also das ist ein Statement. Daraus machen wir jetzt die Frage an den Herrn Jurat an der Stelle. Was haben Sie denn gelernt im Studium zum Thema Big Data und der Vernetzung mit dem restlichen Wissen?
Bezüglich Big Data, jetzt die Frage so, habe ich im ersten Studium nicht Einblicke erhalten. Damals war es nicht up to date, es war nicht betroffen. Also wir waren nicht davon betroffen. Im zweiten Studium war es dann soweit und die Antwort gab es dann nicht. Wie wird uns geholfen? Das heißt, wir bilden euch aus, macht mal in der großen Welt weiter, ihr werdet schon irgendwie gebrieft und dann schafft ihr es schon. Heute kann ich sagen, ich habe Tools oder Unternehmen kennengelernt, wie auch jetzt da oben steht, ein Unternehmen, was mit künstlicher Intelligenz arbeitet, quasi für diese Problematik auch gerade up to date ist. Warum? So viele Daten wie möglich auf einmal zu analysieren, quasi ohne Werte zu verlieren, ist nicht für ein Information Professional selbst möglich, weil einfach die Datenflut enorm ist, die tagtäglich auftritt. Und dafür dann halt mit Hilfsprodukten diese Aufgabe zu bewältigen, ist, glaube ich, der Schlüssel dafür. Das heißt, wir brauchen die Tools, wir brauchen noch mehr Programme, die uns dabei unterstützen. Und bezüglich uns meine ich auch Information Professionals, sondern und nicht die anderen, weil wir kompetent genug sind, schon zu identifizieren und zu analysieren und dazu dann noch mit einem Programm zusammen Hand in Hand zu arbeiten, wäre für mich die ideale Lösung. Und ich denke mal, da sind wir dann auch gut für die Zukunft aufgestellt.
Wenn ich noch mal ganz kurz eingrätschen darf, ja. Also das ist genau das, was die Hochschulen jetzt aber wo es hingeht. Ja? Ja. Also das Thema Visualisierung ist schon lange dabei, genau. Programmierung und so weiter, aber dass man eben das eben auch mit einfasst, das wollen wir zumindest so machen.
Ist auf jeden Fall der richtige Weg und denke mal, dass die Unis auch up to date sind und dementsprechend jetzt auch schon da Hilfestellung und quasi Kompetenz mit auf den Weg geben, was vor 10 Jahren bei mir nicht der Fall war, weil es halt nicht up-to-date war. Es ist halt immer zeitorientiert und das finde ich halt gut so. Und dementsprechend denke ich nicht, dass die Zukunft so problematisch für uns sein sollte, weil wir dann gut aufgestellt sind.
Big Data ist damit ein Thema an den Unis. Die Frage oder das Statement wurde diskutiert. Es gibt noch eine Frage. Ich sehe da gerade, jawohl.
Hallo. Bitte. Ich wollte sagen, hier sitzen auch Studenten tatsächlich der Informationswissenschaften quasi auch, also Bibliotheksmanagement und Informationswissenschaften. Und ich wollte nur noch mal unterstützend sagen, an unserer Hochschule ist tatsächlich Big Data auch schon ein großer Bestandteil und wollte das einfach nur noch mal in den Raum werfen, dass es auf jeden Fall aktuell ist und auch ganz wichtig und uns das, glaube ich, auch schon von Anfang an im Grundstudium, also im Bachelor auch schon vermittelt wird. Und damit wollte ich das einfach nur nochmal bestätigen, dass es bei uns zumindest in Hamburg okay, schon angekommen ist und wir auf jeden Fall auch schon lernen müssen.
Okay, danke für das Statement und die Erläuterung. Ich finde das Thema Mehrwertdienste total interessant. Das ist auch das Wichtige und das A und O für die Information Professionals. Gibt es hier im weiten Rund noch jemanden, der ein interessantes Mehrwertprodukt im Bereich der Informationsprofis in den letzten 2 Jahren entwickelt hat? Er hat jetzt auch die Möglichkeit dazu, was zu sagen, Werbung zu machen und die Diskussion hier zu bereichern, vielleicht noch eine Erkenntnis zu geben. Denken Sie mal scharf nach. Haben Sie in den letzten 2 Jahren was gemacht, was Widerstand erzeugt hat, was Mehrwert war und was dann aber doch funktioniert hat? Ja, vielleicht ist das auch ein bisschen das Problem unserer Branche. Hm? Das ist nicht so viel. Michael.
Ich habe eine Frage.
Du bist ja neuerdings mein Kollege, habe ich gerade gesehen, aber deine Firma schreibt sich jetzt an.
Echt? Firma? Ich arbeite mit Rocker.
Ne? Ja, Info-Rocker.
Super. Das Thema Marketing ist ja enorm wichtig für die Solopreneure. Aber letztendlich ist es so, dass wir Solopreneure eigentlich das Marketing für die gesamte Branche machen, auch für die Inhouse-Abteilung. Warum? Der Endkunde geht an diesen Suchschlitz und gibt irgendwas ein. Und je nachdem, wie gut oder schlecht das interne Marketing ist, wird er auch irgendwie auf das Thema Datenbanken, Infoprofessionals, Fachinformationen und so weiter stolpern. Das muss ja einer irgendwo im Netz auch bereitstellen. Allein nur durch das alleinige Anbieten eines Datenbankhosts und mit seinem Portfolio reicht das ja nicht aus. Frau Bauer hat jetzt gesagt, dass sie Publishing macht. Was sehen Sie als Hinderungsgrund? Weil mich das immer wieder so ein bisschen tangiert, dass Wittenberg kam jetzt so der Aufruf, wir müssen jetzt endlich mal kommunizieren, wir müssen so kommunizieren, dass es alle verstehen. Was sind die Hinderungsgründe, Micropublishing auf einem Blog zum Beispiel zu machen? Warum geht man den in Anführungszeichen noch umständlichen, vielleicht viel erfolgreicheren Weg für den Verlag, über den Verlag, aber macht man das nicht im Alltagsgeschäft? Was sind da Ihre Hinderungsgründe, zum Beispiel nicht zu bloggen?
Also ich habe es mir schon immer wieder mal überlegt, soll ich oder soll ich nicht, aber wenn man es macht, dann muss man es konstant machen. Und das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich dann es doch nicht gemacht habe. Und wie ich vorher schon gesagt habe, also ich glaube, es hängt schon auch von der Zielgruppe ab, die ich erreichen möchte. Und danach mache ich dann meinen Marketingplan. Also zumindest habe ich so altmodisch gelernt.
Aber da greife ich jetzt einfach mal ein. Ihre Zielgruppe geht an den Suchschlitz. Die hat ein Problem, geht an den Suchschlitz und dann findet die wie immer nur den Claims. Und das ist unheimlich anstrengend. Ich wünsche mir einfach von der Branche, dass sie proaktiv, SVP fängt das jetzt endlich in Anführungszeichen an, das finde ich gut. Nein, dass Themen einfach beschritten werden, wo man sagt, wir haben uns bestimmten Schwerpunkten gewidmet, wir haben was ausgearbeitet. Weil da gehört ja auch ein gewisser Stolz dazu, wenn man eine Ausarbeitung gemacht hat, wie die Frau Bohmann das sagte, dann kann man das einfach draußen auch darstellen. Und das muss die Kundschaft ja wissen. Ich muss mein Schaufenster ja irgendwie bestücken. Und ich sag mal, da habe ich echt den Wunsch an die Branche, an Sie alle hier und vor allem auch an unsere Einzelkollegen, haut das raus. Da kann gar nichts schief gehen, weil der Kuchen ist groß genug und es ist ja kein anderer da, der es macht. Wir haben ja überhaupt keine Vergleichsebene. Von daher, da kann de facto nichts passieren.
Ja, ein vehementer Aufruf von Michael. Und er hat recht, er hat wirklich recht. Und er ist ja wahrscheinlich unser tätigster Vorkämpfer im World Wide Web. Der Kuchen ist groß genug. Und das Thema Outsourcing ist natürlich unbestritten total relevant, aber nicht für den deutsch sprechenden Markt. Bei dem deutsch sprechenden Markt tun sich die Inder und die Chinesen und alle anderen furchtbar schwer, genauso wie wir in Japan. Das hat natürlich was vom Nischenmarkt, klar, aber auch in der Nische kann man ganz gut leben. Ja? Und an der Stelle muss man sich dann überlegen, wenn man in der Nische ist, dann muss man sich möglicherweise mit dem Silicon Valley auseinandersetzen. Aber den Widerstand können wir wohl nicht aus dem Wege gehen. Und das heißt, das Wachstum ist da, wo der Widerstand ist, finde ich ein toller Satz. Ich weiß nicht, woher Sie ihn haben, ob Sie ihn selbst entwickelt haben. Dann sollten Sie gleich einen Claim drauf machen, der ist gut. Ich finde, das ist ein schöner Satz, um auch diese Veranstaltung...
Von meinem Karate-Lehrer.
Ah! Wir lernen die Kampfsportstrategie. Ich möchte damit dann die Veranstaltung noch nicht ganz schließen. Es gibt noch zwei Dinge, die ganz wichtig sind. Das erste ist, wir haben ja einen Feedbackbogen. Ich bitte Sie wirklich sehr freundlich, aber massiv den auszufüllen, weil wir ziehen da wirklich Erkenntnisse draus und können uns in der Wahl der Referenten und der Themen besser aufstellen. Das ist wichtig für die Organisation. Noch viel wichtiger ist die Tatsache, dass wir hier unsere Sponsoren haben, denen ich nochmal sehr herzlich danken möchte. Sie sind hier hinten im Raum, an den Tischen und so weiter verteilt. Bitte nutzen Sie die Gelegenheit, mit den Kollegen zu sprechen, dieses Jahr in irgendeiner Reihenfolge wieder Dow Jones, Firmenwissen, Genios, LexisNexis, Mindsoft und WTI, die uns hier großzügig unterstützt haben. Bitte einen ganz herzlichen Applaus. Und nochmal der Aufruf, sprechen Sie die Leute an, die wollen natürlich Geschäft machen. Es gibt Leute, die finden das unethisch. Wir haben aber nun mal ein kapitalistisches System und muss der Rudel räumen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns weiter. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, empfehlen Sie uns Ihren Feinden. Bis nächstes Jahr hoffentlich. Vielen Dank.
Sie hörten die Podiumsdiskussion, moderiert von Tim Brauer, Arbeitskreis Steilvorlagen, mit den Referenten der Steilvorlagen für den Unternehmenserfolg 2017. Zu hören waren Frau Birgit Bauer von Bauer Business Research aus Wien, Herr Arne Krüger, geschäftsführender Gesellschafter der Moving Targets Consulting GmbH aus Berlin, Frau Dr. Silke Brohmann, Japan Consulting aus Wettenberg und Murat Jurt, Absolvent der Informationswissenschaften an der Heinrich-Heine-Universität zu Düsseldorf. Sie haben Fragen? Nutzen Sie den Kommentarbereich hier im Podcast für Anmerkungen oder eine Diskussion. Die weiteren Vorträge finden Sie hier im Podcast. Zusätzlich zu den Audioaufnahmen haben wir Vorträge auf Video mitgeschnitten. Diese finden Sie auf YouTube unter dem Kanal Infobroker TV. Ich hoffe, Sie konnten interessante Erkenntnisse gewinnen und sage bis bald, Ihr Michael Klems von infobroker.de.